Maria Muhle hat verschiedene Publikationen vorgelegt, vielleicht besonders zu erwähnen, weil es in dem unmittelbaren Zusammenhang unserer Fragestellung und der jetzt von Alain Brossard eröffneten Fragestellung liegt, eine Genealogie der Biopolitik bei Transkript, wo ausgehend von Foucaults Begriff der Biopolitik auch die Frage nach dem Thematisierten aufgeworfen wird, was das Leben und das Lebendige sei, auch in Abgrenzung gegenüber Agambens nacktem Leben. Heute wird Maria Muhle eine etwas andere Perspektive einschlagen, nämlich diese Frage nach der Biopolitik situieren in einem Dialog im Spannungsfeld zwischen Foucault und Deleuze, das Ganze um die Frage des Verhältnisses von Leben und Widerstand gruppieren und, wenn ich das recht verstanden habe, auch die Perspektiven oder Horizonte aufgreifen, die Rancière uns vorgeschlagen hat. Ich freue mich auf den Vortrag.
Ja, vielen Dank. Ich wollte mich erstmal ganz herzlich für die Einladung bedanken bei der HFBK, bei Michaela Ott, Herrn Lenger, ganz herzlich bei Sarah für ihre Mühe und bei Harald. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Und genau, mein Vortrag geht tatsächlich zu Leben und Widerstand. Das ist vielleicht ein bisschen gewagt so. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Und es geht auch tatsächlich sehr viel mehr zu Rancière, als es im Titel anklingt. Es geht also sozusagen zu Foucault, Deleuze und ich werde mit Rancière enden und freue mich auf Ihre Reaktionen. Also, in meinem Vortrag möchte ich also mich der Frage nach der Beziehung von Leben und Widerstand widmen, so wie sie sich auf unterschiedliche Weise anhand von Michel Foucaults Machtanalysen und Gilles Deleuze Kommentaren zu diesen Analysen abzeichnet. Geht das so mit dem Mikro? Dabei ist oder wäre die Hypothese leitend, dass dem Leben in postsouveränen Machtkonstellationen für Foucault keine eigene Produktivität oder Virtualität immanent ist, während Deleuze dem indefiniten Leben, wie er schreibt, eine inhärente Widerständigkeit zugesteht. Aus dieser Unterscheidung resultieren zwei Feststellungen. Erstens, dass der Begriff des Widerstands, so wie Deleuze ihn untersucht, meiner Meinung nach nicht direkt auf die Foucaultsche Machtanalyse angewendet werden kann. Und zweitens, dass Deleuze trotzdem einen für Foucault wesentlichen Aspekt der Beziehung von Macht und Widerstand unterstreicht, nämlich die grundlegende Verquickung der beiden Termini und Praktiken. Hieran anschließend und abschließend sollen die Überlegungen von Jacques Rancière zur dissensualen Politik... Zur dissensualen Politik herangezogen werden, die im Anschluss an Foucault als Fluchtpunkt, das wäre zu sehen oder zu untersuchen, für das Denken einer anderen Politik dienen können. Ich komme also zu meinem ersten Teil, in dem ich einen Unterschied zwischen Macht und Politik einführen wollen würde. Bekanntermaßen ist das von Foucault analysierte Machtsystem, so wie es sich im disziplinären oder biopolitischen Paradigma präsentiert, eines, das keinen Ausweg aus der Macht zulässt, da diese omnipräsent ist und jede gegenläufige Bewegung immer wieder in ihre zugleich kontrollierenden und unterstützenden Techniken integriert. Es gibt kein Außen der Macht, bestätigt Foucault immer aufs Neue. Diese Aussage hat aber zugleich immer wieder die Suche nach einer Widerständigkeit, nach einem Entkommen aus den Kontrolldispositiven, wenn man so will, nach einem Ausweg aus der Umarmung der fürsorglichen biopolitischen Macht, die das Leben hegt und fördert, angeregt. Die Annahme, dass sich ein Widerstand gegen die Macht in ihrem Außen lokalisieren müsse, das heißt, dass es einen Platz für dieses Außen in Foucaults Analysen zu finden gelte, ist jedoch irreführend. Im Gegenteil soll hier unterstrichen werden, dass ein Widerstand, sofern er für Foucault denkbar ist, seinen Ort nur innerhalb der Macht, das heißt nur in intrinsischer Auseinandersetzung mit der Macht findet. In diesem Sinne sind auch die wenigen Passagen zu lesen, in denen Foucault die Frage des Widerstands explizit thematisiert und an den Begriff des Lebens, auf das sich die Biopolitik bezieht, bindet. In der Wille zum Wissen wird darauf verwiesen, dass mit der Durchsetzung des Lebens von Seiten der biopolitischen Machttechniken die Entwicklung eines für die klassischen souveränen juridischen Machtmechanismen unfassbaren Rechts auf Leben einhergeht. Dieses Recht, ich zitiere Foucault, dieses Recht auf das Leben, auf den Körper, auf die Gesundheit, auf das Glück, auf die Befriedigung der Bedürfnisse, das Recht auf die Wiedergewinnung all dessen, was man ist oder sein kann, Zitat Ende, wird vordergründig zum politischen Gegenstück der Machtmechanismen, wenn das Leben zum Gegenstand, ich zitiere weiter, der politischen Kämpfe geworden ist, auch wenn sich diese in Rechtsansprüchen artikulieren. Zugleich wird gerade dieser Widerstand gegen die Macht gewissermaßen, schreibt Thomas Lemke, als organischer Bestandteil biopolitischer Strategien begriffen. Er beruft sich zwar auf das Leben selbst, jedoch in der von den Machtmechanismen vorgezeichneten Weise, wie es zum Beispiel in Form von Rechtsansprüchen der Fall ist, aber auch die Bejahung des Sexes ist, wie Foucault in Der Wille zum Wissen zeigt, nur vorgeblich revolutionär, da sie tatsächlich im Sinne des Sexualitätsdispositives und damit der biopolitischen Machttechniken funktioniert. Ein Widerstand gegen die Macht, so Foucault, kann sich nicht in den bekannten Bahnen der sexuellen Revolution bewegen und das Sexbegehren sein, durch das die Machttechniken ihren Zugriff auf das Leben verbessern. Der Stützpunkt des Gegenangriffs, schreibt Foucault, ist woanders zu suchen. Es sind die Körper und die Lüste. Diese eher unklare Aussage Foucaults wird oft als Antizipation der im folgenden Band der Geschichte der Sexualität oder in den folgenden Bändern der Geschichte der Sexualität entwickelten Thesen zur subjektiven Lebensführung gelesen, nach denen der ethische Selbstbezug die einzige Möglichkeit darstelle, der Macht zu entgehen. Eine Antwort auf das machttheoretische Dilemma wäre es mithin, den Widerstand auf die individuelle Ebene zu verlagern und in Begriffen von Subjektivierung und ethischer Subjektwerdung zu verhandeln. In diesem Sinne spricht zum Beispiel Martin Saar von einem Gegengift zur Macht, das sich über die Ausformulierung der Selbstpraktiken artikuliert, die an die Frage der Macht rückgebunden sind. Eine solche Interpretation kann jedoch schnell, glaube ich, der irrigen Annahme stattgeben, Foucaults Untersuchungen der modernen Gouvernementalität, eben in jenen Vorlesungen der Jahre 78-79, bedeute eine, hier zitiere ich Philipp Sarrazin, eine einschneidende Revision seiner Machttheorie, die sich korrelativ zu jenen, ich zitiere, Revisionsbewegungen in Foucaults Denken verhalten, im Zuge derer auch das Subjekt eine Neubewertung erfährt. Gleichwohl es hier zu einer Verschiebung kommt, erscheint es mir schlichtweg falsch, den machttheoretischen Übergang zur Untersuchung der Gouvernementalität und die Wende hin zum Subjekt als analoge Revisionen von Foucaults früheren Erkenntnissen zu verstehen. Vielmehr erscheint es ratsam oder interessant, die Kontinuität zwischen den drei Achsen im Denken Foucaults, die Deleuze immer wieder als Wissen, Macht und Subjekt bezeichnet, herauszuarbeiten, um so die Frage nach dem Widerstand zumindest bearbeiten zu können. Wenn man jedoch auf eine subjektive oder individuelle Wende setzt, läuft man, denke ich, zudem Gefahr, genau die Ebene eines möglichen politischen Widerstands zu verfehlen. Denn das Dispositiv der Biopolitik zeichnet oder auch das der Gouvernementalität zeichnet sich gerade dadurch aus, Abweichungen und Idiosynkrasien, solange sie auf individueller Ebene verbleiben, tolerieren zu können und sogar anzureizen. In anderen Worten, die Gefahr besteht darin, dass der Widerstand auf der Ebene der Individuen politisch folgenlos bleibt. Wenn man also daran interessiert ist, eine Bestimmung dessen zu liefern, worin ein politischer Widerstand bestehen kann, ist man, denke ich, im Hinblick auf Foucaults Machtanalyse in einer etwas schwierigen Lage. Denn Foucault verweilt hier, also in seinen großen Büchern, wie Deleuze sie immer wieder nennt, Foucault verweilt hier fast durchweg auf der analytischen Ebene und vermeidet es, in ein diskursives Register zu wechseln, in dem ein Vorschlag zum Politischen gemacht werden könnte. Der Leser oder der Zuhörer ist mithin im Hinblick auf einen emphatischen Politikbegriff auf Andeutungen fair und angewiesen. Und trotzdem lässt sich mit diesen Andeutungen zumindest ein Ort markieren, an dem man ansetzen könnte und an dem ich hier gerne ansetzen würde. Für eine Auseinandersetzung Foucaults mit einem, was ich hier einen emphatischen Begriff der Politik nenne, der hier analog zum Begriff des Widerstands gelesen werden soll, ist es aufschlussreich, sich jenen Artikeln, Interviews und Aufrufen zuzuwenden, die Foucault vor allem im Zusammenhang mit seinem Engagement in der Groupe d'Information sur les Prisons veröffentlicht hat. Auf die Frage nach dem theoretischen Stellenwert dieser explizit militanten Interviews, die in den posthum veröffentlichten gesammelten Schriften Foucaults zu finden sind, gibt Deleuze in seinem Text zum Begriff des Dispositivs eine dezidierte Antwort. Und eine sehr schöne Antwort. Ihm, also Deleuze, sind die Gespräche Foucaults jene andere Hälfte von Foucaults Denken, die dieser, ich zitiere, aus Sorge um die Strenge, aus dem Willen heraus nicht alles zu vermischen und aus Vertrauen in den Leser nicht formuliert hat. Dort kann Foucault jene Aktualisierungslinien ziehen, die einer anderen Ausdrucksweise bedürfen als die Linien der Schichten oder Sedimentierungen der großen Bücher. Die Gespräche, sagt Deleuze, sind Diagnostiken. Um den Aktualitäten im Denken Foucaults einen Ort zu geben und so an dem Gedanken eines möglichen Politikentwurfs festhalten zu können, muss also ein Perspektivenwechsel hin zu den Gesprächen, Interviews und, wenn man so will, kleinen Schriften vollzogen werden. In einem solchen Interview, das Jacques Rancière 1977 mit Foucault geführt hat, stehen die Fragen nach Widerstand und Politik im Raum. Hier spricht Foucault in erstaunlicher Absetzung zu seinen Werken von der Existenz von etwas, das er als Plebs bezeichnet. Dabei handelt es sich jedoch nicht, so Foucault, um eine Plebs, sondern vielmehr um etwas Plebejisches, um ein plebejisches Moment. Ich zitiere, die Plebs existiert zweifellos nicht, aber es gibt etwas Plebejisches. Il y a de la plebe. Plebs ist nicht als soziologische Entität zu verstehen, sondern als ein Anteil, ein Etwas in jedem Gesellschaftskörper, in den Klassen, da sind die Klassen, den Gruppen und selbst den Individuen, das den Machtbeziehungen entgeht. Etwas, schreibt Foucault, das nicht der mehr oder weniger formbare oder widerspenstige Rohstoff, sondern die zentrifugale Bewegung eine gegenläufige, befreite Energie ist. Auf Französisch, une énergie inverse, l'échappée. Für diese gegenläufige Energie kann es keinen genuinen Ort oder Träger geben. Sie erscheint vielmehr in unterschiedlichsten Registern, eben als Teil der Bevölkerung, sozialer Gruppen oder im einzelnen Individuum und zwar jeweils als ein exzessives Moment. Ein Moment der Selbstüberschreitung, das weder auf der individuellen Ebene noch innerhalb einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe verbleibt, sondern wesentlich das Ganze der politischen Ordnung betrifft, das heißt ihre grundlegenden Bestimmungen. Denn die Plebs hat keine eigene historische oder soziale Substanz. Sie ist keine Identität. Vielmehr bricht sie, wie, ich erlaube mir Alain Brossard zu zitieren, in unregelmäßigen und veränderlichen Strömen hervor und ruft, abhängig von den äußeren Bedingungen, verschiedene Unterbrechungen, Verschiebungen, Überraschungen hervor. Ihre Gesichter und ihre Manifestierung sind unendlich variabel. Die disziplinären, regulierten und den Machtbeziehungen vollkommen unterworfenen Individuengruppen oder Klassen entwickeln hier durch ihren plebejischen Anteil eine eigene Bewegung, eben eine zentrifugale Kraft, die einen Widerstand gegen die Machtbeziehungen zuallererst möglich macht. Dieses plebejische Element ist jedoch, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, kein Außen der Machtbeziehung, sondern in den Worten Foucaults ihre Grenze, ihre Kehrseite, ihr Nachhall, ihr sans contre-coup. Widerstand und Macht sind hier aufs Engste miteinander verbunden. Das Plebejische antwortet auf jede Bewegung der Macht mit einer Gegenbewegung und motiviert dadurch zugleich jede neue Entwicklung derselben. Die Macht als vielförmige Produktion von Herrschaftsbeziehungen wird notwendig begleitet von einem ebensolchen Netz aus Widerständen, die umso wirksamer sind, je enger ihr Ursprung an die Entwicklung der Macht gekoppelt ist. Der Widerstand gegen die Macht, schreibt Foucault, braucht nicht von anderswoher zu kommen, um wirklich zu sein. Aber er sitzt auch nicht in der Falle, weil er der Weggefährte der Macht ist. So schreibt Foucault und setzt damit der Suche nach dem Außen der Macht ein Ende. Denn Widerstand kann nur innerhalb der Machtbeziehungen und Dispositive existieren. In einer Foucaultschen Analytik der Macht kann und muss es kein solches Außen geben. Es kann und gibt jedoch widerständige Bewegungen, die ausschließlich aus dem Innern der Machtbeziehung kommen und die unendliche Dynamik von Macht und Widerstand anstoßen. Die Frage, und hier komme ich zu meinem zweiten Teil, die Frage, die sich nun hieran anknüpft und auch natürlich in Bezug auf unsere Tagung. Die Frage also, die sich hieran anknüpft, ist nun, wie in diesem Verständnis des Widerstands als intrinsisch mit der Macht verbunden die Feststellung von Deleuze gelesen werden muss, der nach dem Leben, das der Biomacht korreliert, eine eigene Widerständigkeit inhärent ist. So fragt Deleuze in seinem Buch zu Foucault, ich zitiere, wenn die Macht zur Biomacht wird, so wird der Widerstand zur Macht des Lebens, zur lebendigen Macht, die sich nicht in Arten einsperren lässt, in Milieus oder in die Bahnen dieses oder jenes Diagramms. Die Kraft, die von außen gekommen ist, ist es nicht eine bestimmte Idee des Lebens, ein gewisser Vitalismus, in den das Denken Foucaults kulminiert. Diese fragende Feststellung kann zugleich verneint und bejaht werden. Zunächst muss sie verneint werden, denn Foucault hat in seinen Schriften und auch in jenen, die explizit um einen Begriff des Lebens kreisen, diesen nie wirklich bestimmt. Foucaults Lebensbegriff bleibt weitestgehend unbestimmt und korrelathaft. Und nun ist es aber gerade diese Korrelathaftigkeit, die gegen das Verständnis einer positiven Macht des Lebens spricht. Foucaults Lebensbegriff ist, wenn man so will, ein passiver, zu normierender, der für die Bestimmungen durch die Macht offen ist und sich nicht durch eine eigene vitale Dynamik auszeichnet, die ihn jenseits der Machttechniken ansiedeln würde. Die vitale Dynamik des Lebens ist organischer Bestandteil der Biopolitik. Die Biopolitik als paradigmatische Macht über das Leben kann sich für Foucault nicht in eine Macht des Lebens verkehren. Der Lebensbegriff trägt diese Widerständigkeit nicht bei Foucault. Vielmehr macht sich die Funktionsweise der biopolitischen Macht die vitale Dynamik des Lebens, so wie sie die Lebenswissenschaften herausgestellt hat, zu eigen und schreibt damit die mögliche lebendige Selbstüberschreitung immer wieder in ein homöostatisches Funktionssystem ein. Die Biopolitik bemächtigt sich des Lebens in seiner Doppeldeutigkeit. Das heißt, als ein sich selbst regulierendes Ganzes, das sich zugleich nur in der Spannung mit seiner permanenten Abweichung von sich selbst, seiner Diskontinuität zu sich selbst bestimmt. Jeder Versuch der Einklage eines Rechts auf das Leben notwendigerweise weiter in die Macht einschreiben. Folglich ist das Leben keine Kraft, die von außen gekommen ist, wie Deleuze vermutet, sondern immer schon eingefangen durch die mikrologischen Machtbeziehungen. Es lässt sich also in Foucaults Lebensbegriff keine solche Widerständigkeit finden. Doch anzunehmen, dass darin Deleuze Absicht gelegen hätte, wäre gleichsam zu kurz gedacht. Im weiteren Verlauf des Textes kommt Deleuze auf die theoretische Situation Foucaults nach dem Erscheinen von Der Wille zum Wissen zu sprechen, die irrigerweise Anlass gibt zu den schon genannten revisionistischen Thesen, die die Untersuchungen der Selbstpraktiken als befreiende Rückkehr zum Subjekt und Schritt aus der Macht verstehen. Deleuze hingegen bezeichnet die dritte theoretische Verschiebung Foucaults als die Feststellung einer Ungewissheit. Die Sackgasse, in der sich Foucault befindet, ist keinesfalls auf der Art und Weise begründet, die Macht zu denken. Es ist mithin nicht so, dass eine Revision seiner Machttheorie notwendig wäre, weil sie keine Möglichkeit bietet, den Widerstand zu denken. Vielmehr hat Foucault die Sackgasse entdeckt, ich zitiere, in die uns die Macht selbst führt. In unserem Leben wie in unserem Denken, uns, die wir in unseren winzigsten Wahrheiten auf sie stoßen. Ein Ausweg aus dieser Sackgasse wäre durch eine neue Achse möglich, die Deleuze hier fragend als eine bestimmt, ich zitiere, durch die sich eine Heiterkeit gewinnen lässt, eine wirkliche Bejahung des Lebens. Auf jeden Fall ist sie keine Achse, die die anderen, nämlich die der Macht und des Wissens, ist sie keine Achse, die die anderen aufhebt, sondern eine Achse, die bereits mit den anderen zusammen wirksam war und sie davor bewahrte, in der Sackgasse stecken zu bleiben. Diese Aussage kann dahingehend interpretiert werden, dass auch Deleuze die Möglichkeit eines Widerstands bei Foucault nur innerhalb der Verstrickung mit Macht- und Wissensdispositiven denkt, dass auch eine Bejahung des Lebens nicht frei von Machttechniken und Wissensstrategien möglich ist. Anstatt also eine Analogie zwischen den beiden Lebensbegriffen zu forcieren, unterstreicht Deleuze vielmehr einen grundlegenden Aspekt der Dynamik des Widerstandes, ihre notwendige intrinsische Verbindung mit der Macht, und stellt damit einen wesentlichen Punkt im Verständnis der Foucaultschen Machtanalyse heraus. Wenngleich es also keine Analogie im Hinblick auf den Lebensbegriff gibt, wie im Titel vielleicht zu vermuten wäre nach dem Titel, scheint es jedoch so zu sein, dass die Dynamik des Widerstands bei Deleuze und Foucault in gewisser Weise ähnlich funktioniert. Denn das Leben, dem der Widerstand bei Deleuze inhärent ist, bezeichnet weder den Organismus der modernen Biologie noch die metaphysisch-mythische Grundlage eines Lebensprinzips, so wie es eine bestimmte, wenn man so will, traditionelle Form von Vitalismus voraussetzt. Leben ist für Deleuze, wie Friedrich Balke schreibt, die Macht zur unabsehbaren Verkettung, zur Vermehrung von Differenzen, die einen Unterschied machen, zur Erzeugung von Vielheiten, die zahlreiche heterogene Glieder umfassen. Leben ist das, was in seinen Abweichungen immer wieder neue Formen und Möglichkeiten der Existenz und Lebendigkeit eröffnet. Das heißt, den Zuordnungen der Macht immer wieder entflieht, sich ihnen immer wieder entwindet. In Deleuze' letzten zu Lebzeiten veröffentlichten Text »Die Immanenz, ein Leben« wird Leben als etwas radikal Indefinites im Anschluss an den von Artaud entliehenen Begriff des organlosen Körpers bestimmt. Der organlose Körper als der Körper, der als dasjenige, was den Körper aus der Einsperrung im Organismus befreit. Ein Leben ist nicht einzuschließen, kann nicht in Besitz genommen werden und begründet so für Deleuze eine absolute Widerständigkeit. Ein Leben beinhaltet für Deleuze ein exzessives Moment und erinnert so an den Congiemschen Begriff des Lebens, dessen schöpferische Dynamik, die zur Selbstüberschreitung tendiert, sich jedoch immer in Auseinandersetzung mit der organischen Homöostase befindet. Die besondere Kraft der Biopolitik im Sinne Foucaults ist es, sich dieser doppelten Dynamik zu bemächtigen, indem sie Freiheit zur Selbstüberschreitung zulässt, solange diese sich in geregeltem Maße ereignet. Das Gesetz des Lebens in der Biopolitik ist die Durchsetzung der Form gegenüber der Kraft. Deleuze hingegen denkt das Leben als Widerstand jenseits der systematischen Einholung durch Machtstrategien, der Einholung der exzessiven Kraft durch die Form. Ein Moment des radikalen Exzesses des absoluten Widerstands. Foucault hingegen, und auch das hat Deleuze erkannt, denkt die Bewegung des Widerstands nur innerhalb der Macht und aus dieser heraus. Somit ist es nicht das Leben, wie wir gesehen haben, was den Zusammenhang herstellen kann, sondern vielmehr diese exzessive Bewegung, die Deleuze zwar als absolute und lebendige bezeichnet, die jedoch auch bei Foucault als paradoxes Element der Macht und, wie ich auch glaube oder wie ich versuchen werde zu zeigen, bei Rancière eine wesentliche Rolle spielt. Abschließend soll also der Widerstand in Form eines exzessiven Erscheinens, eines Sprechens, Schreibens oder Sichtbarwerdens untersucht werden, das bei Foucault gleichsam jene Dynamik annimmt, die das indefinite Leben bei Deleuze vorführt, nämlich die des unabsehbaren, nicht voraussehbaren Ereignisses, gleichwohl er bei Foucault kein von der Macht unabhängiger Prozess ist, sondern im Sinne paradoxer Praktiken der Macht verstanden werden muss. In einem Gespräch mit Deleuze aus dem Jahr 72 bestimmt Foucault in diesem Sinne Theorie als ein Kampf gegen die Macht, ein Kampf dafür, die Machtstrukturen dort sichtbar zu machen, wo sie am unsichtbarsten und dadurch am verfänglichsten sind. Ein Kampf, schreibt Deleuze, nicht länger für eine Bewusstwerdung. Seit langem haben die Massen das Bewusstsein als Wissen erlangt und ist das Bewusstsein als Gegenstand von der Bourgeoisie erfasst und vereinnahmt worden, sondern für die Untergrabung und Ergreifung der Macht, neben all jenen und mit all jenen, die dafür kämpfen und nicht zurückgezogen mit dem Ziel, sie aufzuklären. Das zentrale Problem der Untergrabung der Macht, das als ein Moment des Widerstands gelesen werden soll, geht einher mit einer Umverteilung der Sprecherpositionen, die durch die Tatsache der Unwürdigkeit für die anderen zu sprechen auf den Punkt gebracht wird. So schreibt Deleuze, man machte sich über die Repräsentation lustig. Man behauptete, damit sei es vorbei, aber man zog keine Konsequenzen aus dieser theoretischen Konversion, nämlich, dass die Theorie forderte, dass endlich die Betroffenen praktisch in eigener Verantwortung sprechen. Die Unwürdigkeit für die anderen zu sprechen wird getragen von der Feststellung, dass die anderen für sich selbst sprechen können, dass es dementsprechend nicht darum gehen kann, ihnen die entfremdeten Verhältnisse vor Auge zu führen, unter denen sie leben, das heißt, sie aus dem ideologischen Zustand herauszuführen, sondern dass es vielmehr darum geht, eine Bühne zu schaffen, also einen Ort, an dem die Stimmen hörbar und die Körper sichtbar werden. Die Stimmen der Häftlinge und Angehörigen, die in den Gefängnissen herrschenden menschenunwürdigen Zustände denunzieren, sind paradigmatisch zu nehmen für solch eine Form von Widerstand. So ist der von den Gefangenen gehaltene Gegendiskurs und nicht eine Theorie über das Verbrechen ausschlaggebend für den Kampf gegen jene Form der Macht, die sich in den Gefängnissen zugleich als bis in die winzigsten Details vorangetriebene Tyrannei und als vollkommen gerechtfertigte Herrschaft der Ordnung über die Unordnung realisiert. Der Gegendiskurs der infamen Stimmen, die in der Stille des anonymen Daseins verbannt sind, markiert so eine Form des Widerstands gegen die Macht. Dass dieser Gegendiskurs jedoch nur aus der Macht heraus stattfinden kann, zeigt Foucault in seinem Text über das Leben der infamen Menschen. Denn es ist die Macht selbst, die die Infamie zu dem paradoxen Ort eines an die Art und Form der Diskurse gebundenen Widerstands macht. Und sie tut dies gleichsam, ohne es zu wollen. Foucault untersucht dementsprechend die nicht intendierten Wirkungen der Macht, die in der Absicht, Archive von kriminellen und anormalen Individuen zu entstellen, sie also disziplinär in die Macht einzuschreiben, diesen blitzhaften Existenzen, wie er sagt, oder Lebensgedichten, die Möglichkeit eröffnet, eine exzessive Wirksamkeit zu entfalten, die ihnen natürlicherweise nicht zusteht. Ohne diesen Zusammenstoß mit der Macht, schreibt Foucault, wäre mit Sicherheit kein Wort mehr da, um an ihren flüchtigen Lebenslauf zu erinnern. Die Überlieferung der Lebensgeschichte der infamen Menschen hat als Infragestellung der natürlichen Rollen und Funktionen innerhalb einer Ordnung der Diskurse, aber auch der Sichtbarkeiten und Zugehörigkeiten eine politische Wirksamkeit. Und sie exemplifiziert die Tatsache, dass der Widerstand nur aus der Macht heraus und in intrinsischer Beziehung zur Macht entstehen kann. Foucault widmet dem infamen oder plebejischen und seiner Begegnung mit der Macht nur wenige Seiten. Obgleich es sich dabei um einen zentralen Punkt der Machtanalysen handelt. Man könnte jedoch eine Kontinuität herstellen zwischen der in dem bereits zitierten Interview angerissenen Figur des Plebejischen und der Figur des Demos, die Rancière, der dieses Interview seinerzeit für die Zeitschrift Révolte Logique führte, in das Unvernehmen einführt. Bei Rancière findet sich so eine Antwort auf das Desiderat nach einer emanzipatorischen Politik, die zugleich nicht hinter den Foucault'schen Einsichten zurückfällt. Denn Rancière führt einen Begriff des Politischen ein, der nicht Gefahr läuft, die individuelle oder ethische Dimension der Gemeinschaft mit ihrer kollektiven oder genuin politischen Dimension zu verwechseln. Politik entsteht für Rancière in Dissenssituationen, die sich gleichsam immer auf das Ganze der Gemeinschaft beziehen, insofern sie eine Aufteilung des Sinnlichen mit einer anderen möglichen Aufteilung dieses Sinnlichen konfrontieren. In diesem Sinne fasst Rancière das Politische immer zugleich auch innerhalb einer Auseinandersetzung mit der Macht, die er als Polizei oder auch polizeiliche Logik der Ungleichheit bezeichnet und die jene gemeinhin als politisch verstandenen Vorgänge der Organisation und Verteilung von Funktionen und Macht sowie deren Legitimierung meint. Wie bei Foucault gibt es bei Rancière keinen nicht kontaminierten Begriff von Politik. Denn Widerstand entsteht immer in Auseinandersetzung mit der Macht, Politik in Auseinandersetzung mit der polizeilichen Logik. Im Zusammenhang mit dieser Neufassung der Begriffe Polizei und Politik und der damit einhergehenden Dissenslogik führt Rancière den Begriff der Literarizität ein, der mit den Foucault'schen Untersuchungen zu den Schreibszenen der infamen Menschen eng geführt werden kann. In der Aufteilung des Sinnlichen schreibt Rancière: Der Mensch, ich zitiere, ist ein politisches Tier, weil er ein literarisches Tier ist, das sich durch die Macht der Worte von seiner natürlichen Bestimmung ablenken lässt. Literarizität ist zugleich Ursache und Wirkung der Zirkulation von im wortwörtlichen Sinne literarischen Aussagen. Das heißt von Quasikörpern, Wortblöcken, die die Körper durch ihren Überschuss an Bedeutungen von ihrer Bestimmung abbringen. Und so indem sie diese Körper von ihren natürlichen, schreibt Rancière, Bestimmungen abbringen, zeigen sie die Kontingenz der herrschenden Aufteilung des Sinnlichen, des Sichtbaren und des Sagbaren auf. In das Unvernehmen bestimmt Rancière Literarizität in Bezug auf politische Subjektivierung, dementsprechend als die Auflösung der Verhältnisse zwischen der Ordnung der Wörter und der Ordnung der Körper, die den Platz eines jeden bestimmen. Politische Subjektivierung, ich zitiere, ist das Erzeugnis dieser vielfältigen Bruchlinien, durch die die Individuen und die Vernetzung von Individuen den Abstand zwischen ihrer Stellung als mit einer Stimme begabter Tiere und der gewaltsamen Begegnung der Gleichheit des Logos subjektivieren. Eine solche politische Subjektivierung gibt es stets nur in Situationen des Unvernehmens, in denen die Worte ihre exzessive Bedeutungsmacht entfalten und die natürliche Aufteilung durcheinanderbringen. So ist Politik nie individuelle Selbstüberschreitung, sondern immer kollektive Überschreitung. Und es ist eine Überschreitung insofern, als die radikale Gleichheit das Leben in seiner radikalen Beliebigkeit ins Spiel bringt, ohne ihm eine vitalistische Widerständigkeit noch eine ethische Selbstformung zuzuschreiben. Rancières politisches Denken bewegt sich also innerhalb oder ausgehend von einer Foucault'schen Konstellation. Wenn Rancière dem polizeilich-administrativen Apparat der Machtbeziehung eine politische Logik der Gleichheit entgegensetzt, knüpft er dort an, wo Foucaults Machtanalysen aufhören, nämlich bei einem positiven Begriff von Politik. Rancière hätte also einen solchen emphatischen Politikbegriff, dessen Bestimmung Foucault sich meiner Meinung nach nicht zum Ziel gesetzt hatte. Und doch geht dieser Politikbegriff offenbar von Prämissen aus, die Foucault und Rancière teilen. Denn es handelt sich um ein Verständnis der Politik, das irreduzibel auf ethische Vollzüge ist und sich zugleich nur in intrinsischer Auseinandersetzung mit der polizeilichen Ordnung entwickelt. Denn wie sollte eine solche Politik sich anders konstituieren, als über die immer wiederkehrende Konfrontation etablierter Zustände mit einer Stimme und einer Sichtbarkeit, die noch keinen Ort in diesen Zuständen hat? Oder, um mit Rancière zu sprechen, über die Neuaufteilung von Sichtbarem und Sagbarem durch die Anteilnahme derer, die keinen Anteil haben. In dieser Anteilnahme, die sich auf einer spezifischen Bühne der Sichtbarmachung in einem gemeinsamen Sinnlichen, sagt Rancière, vollzieht, wird die grundlegende Gleichheit der Beliebigkeit verifiziert. Und in dieser Anteilnahme und der damit verbundenen Neuaufteilung des Gemeinsamen geschieht Politik. Herzlichen Dank.
Ja, Michaela. Maria, ich danke dir sehr, dass du sozusagen an die letzte Tagung angebunden hast, den Brückenschlag gemacht hast, aber vor allen Dingen, dass du versucht hast, Deleuze und Foucault auseinander zu dividieren, was ja vielleicht auch schon den kleinen Dissens des heutigen Morgens erklärt hat, ne, dass wir natürlich mit Deleuze immer in einer positiveren, diskontinuierlicheren Weise über Machteffekte und sowas sprechen. Meine Frage wäre letztlich, ob Foucault nicht doch auch einen ihm selbst gar nicht so bewussten Lebensbegriff in seinem Machtbegriff hat. Weil sein Machtbegriff ist ja einer, der auf Produktivität ausgeht. Ne? Er spricht ja davon, dass wir gar nicht wissen, was die Macht alles hervorbringen kann. Und deswegen ist eigentlich letzten Endes die Frage, ob sich Foucault in seinem Machtbegriff nicht selbst unterläuft, also seine Verrasterungen nicht selbst unterläuft und ob er damit nicht vielleicht Deleuze sogar näher ist, als er das selber manchmal möchte, beziehungsweise ein vitalistisches Moment durch die Hintertür einführt. Ne? Und ob wir deswegen, das würde ich auch gern dann Herr Broussard nochmal fragen, überhaupt eine andere Chance haben, als uns zu fragen, welche Subjektivierungen werden hervorgebracht, welche möchten wir verstärken, wie machen wir Gebrauch davon? Vielleicht muss das Wort, also die Frage des Gebrauchs, frei nach Wittgenstein sozusagen, mal verstärkt bedacht werden. Ne? Und ist Widerstand dann nicht sozusagen immer nur eine partikulare, kleine Unterabteilung sozusagen dieses Gebrauchsverhältnisses?
Vielen Dank, Michaela, für diese Frage, die also auf jeden Fall fundamental ist. Und ich glaube, natürlich ist sozusagen der... Ich glaube, es gibt da eine berechtigte Gefahr, wenn man so will. Und ich würde sozusagen so argumentieren, dass der Foucault'sche Machtbegriff natürlich damit spielt, dass das Leben produktiv ist. Und das sozusagen, hört man das?
Ich höre ja.
Okay. Dass es sozusagen eine Positivität im Leben gibt. Und also sozusagen, ich würde sagen, dass Foucault sich an einem Lebensbegriff arbeitet, wie er in der Ordnung des in den Les Mots et les Choses auftaucht, der eben auch sozusagen der aus den Lebenswissenschaften kommt, der von den Lebenswissenschaften entwickelt wird. Und dass diesem Lebensbegriff eine Produktivität inhärent ist, würde Foucault natürlich nicht leugnen. Ich glaube aber, dass sozusagen der Macht- oder der Biopolitikbegriff bei Foucault so stark ist, dass er gerade auf diese Produktivität abhebt. Und dass er, also sozusagen so, Herr Langer hat eben dieses Buch zitiert, was ich da, oder das ist meine Dissertation, wo eben meine These wäre, dass die Biopolitik gerade diese Produktivität aufnimmt und sich gerade sozusagen deshalb so gut des Lebens in all seinen Details bemächtigen kann, weil sie nämlich genauso funktioniert. Weil sie sozusagen diese produktive Funktionsweise als ihre Funktionsweise annimmt. Und dass deswegen sozusagen der dem Leben inhärenten Widerstand sowie oder der Vitalismus, den Deleuze denkt, meiner Meinung nach bei Foucault nicht als Widerstand gedacht werden kann. Es gibt dieses Moment, aber es ist Teil der Auseinandersetzung zwischen Biopolitik und ihrem Gegenstand, nämlich dem Leben. Und das, also sozusagen, und ich würde die Gefahr darin sehen, dass man da eben schnell in die Unterscheidung zwischen Biopolitik und Biomacht kommt. Also zwischen sozusagen der positiven Biopolitik und der negativen Biomacht. Und meiner Meinung nach kann man das im Anschluss an Foucault oder an der Foucault-Lektüre, an der ich gerne festhalten würde, kann man das da nicht anschließen. Weil eben Biopolitik sozusagen das Leben in seiner in seiner immanenten Produktivität einfängt. Also gerade sozusagen sich darauf bezieht, um es besser kontrollieren zu können, disziplinieren zu können, unterwerfen zu können, aber auch fördern zu können. Weil gerade das, also gerade diese Produktivität oder diese Förderung ist ja, wenn man so will, der Witz der Biopolitik. Ich weiß nicht, ob das...
bevor ich Olaf Sanders... Alain Broussard war direkt angesprochen. Wollen Sie reagieren? Also von Michaela Ott oder...
Juste un mot là-dessus. Je pense, on ne peut pas dire que quand un philosophe avance un concept qui est au centre de sa problématique, que ce concept est un faux-né pour dire autre chose que ce qu'il a voulu dire à travers ce concept. Donc quand Foucault emploie la notion de pouvoir, de biopouvoir, il veut bien dire pouvoir. Pourquoi ? Parce que ça dessine une problématique générale dans laquelle ce qui l'intéresse, c'est pas les formes de prolifération de la vie et de différenciation de la vie comme chez Deleuze, c'est la façon dont s'opère l'appareillage de la vie par le pouvoir. La vie dans toutes ses formes de prolifération, telle qu'elle est saisie. Ce qui intéresse Foucault, c'est la saisie de la vie par le pouvoir. Et par la politique.
Also wenn ein Philosoph ein Konzept entwickelt, dann kann man das nicht so angehen, dass es ein Vorwand sei für irgendwas anderes. Und Foucault ging es beim Konzept der Biomacht nicht darum, allgemeine Lebensformen zu entwerfen oder zu interpretieren, sondern um die Apparatur des Lebens, die geprägt ist durch Macht und Politik, darzustellen.
Oder Sanders.
Ja, vielen Dank auch. Ich würde ganz gern auf einen ganz kleinen Punkt nur zurückkommen, wo ich nicht ganz sicher bin, wie du das gemeint hast. Und zwar geht es da um die Differenz bei Deleuze zwischen dem Leben, also und einem Leben, der, glaube ich, vielleicht auch diesen Widerspruch, der sich hier jetzt so aufbaut, ein bisschen auflöst, weil Deleuze hat ja da eigentlich eine doppelte Gliederung, gerade in Immanenz ein Leben, den du auch, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allen Dingen über die Bindung an den organlosen Körper oder Körper ohne Organe eingeführt hast. Ich finde viel prägnanter am Anfang dieses Textes, dass er anfängt mit einem Bezug aufs transzendentale Feld. Also mit einer explizit metaphysischen, einem explizit metaphysischen Vokabular, was dann auch weitergeht zur Immanenzebene. Also ein Leben lässt sozusagen das Virtuelle im Aktuellen einbrechen. Und dass diese Ebene des Virtuellen vielleicht tatsächlich bei Foucault überwiegend ausgespart wird, also dass die gar nicht da ist, aber eben in diesem einen Leben, was einerseits diese metaphysische Bindung hat und zum anderen natürlich, und auch das ist interessant bei dieser Dickens-Passage aus Our Mutual Friend, auf die er sich da bezieht, ist ja eine, wo genau dieser Zustand hergestellt wird, dass eine Ununterscheidbarkeit zwischen ein Leben und Tod hergestellt wird. Also so ein gerade noch Leben. Also es geht um so eine Grenzsituation, wo das passiert, was in Tausend Plateaus heißt, was eigentlich nicht geht, dass man sich dem organlosen Körper weitestgehend annähert. Also die Frage, wie weit kann man sich annähern, ohne dass der Tod eintritt? Und dass von da aus die Widerstandsproblematik neu aufgerollt wird, indem da eine Immanenzebene aufgespannt wird, die dann das Virtuelle einbrechen lässt. Und das wäre dann tatsächlich schlicht nur eine zweite Ebene innerhalb einer doppelten Artikulation von Leben oder doppelten Gliederung oder wie immer man das übersetzen will. Und dann wäre Deleuze so eine Art Foucault plus Metaphysiker. Ob man das dann will, ist auch so eine Frage, aber das wäre eben die Frage an dich.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Also es kann sein, ich habe diesen Text etwas stiefmütterlich behandelt, was natürlich gerade bei dem Text eigentlich nicht passieren darf. Aber es ging mir wirklich mehr sozusagen um diesen Punkt des organlosen Körpers. Also ich wollte nicht sozusagen die Deleuze'sche These damit nochmal aufgreifen, sondern eben einfach nochmal sagen, es ist eben auch zu einfach gedacht. Es geht hier nicht um zwei Lebensbegriffe, die man so nebeneinander stellen kann. So, das war eigentlich das Einzige, was in diesem Text viel, viel mehr drinsteckt, was wahrscheinlich auch für diese Problematik hier besonders interessant ist. Das ist mir total klar. Es ging mir wirklich nur um diesen einen Punkt. Aber vielen Dank für den Hinweis.
Olivier Razak. Hip. Also erst jemanden anders vorziehen. Ja, Harald Strauß denn.
Ich möchte nochmal auf diesen, auf einen Punkt eingehen, der von Michaela Ott als Frage formuliert wurde. Stichwort, also geht es denn ohne einen Vitalismus? Ich habe den Eindruck, dass diese Frage und eine ganz bestimmte Rezeption in den letzten Jahren, auf die ich nicht näher eingehen möchte, weil sie mir auch gar nicht gefällt, die sozusagen Widerständigkeit mit dem Leben amalgamiert denkt, doch einfach ja auch eine schlechte Form von Metaphysik hat aufleben lassen. Und ich bin sehr dankbar für die Trennung, die Maria Muhle ja mehrfach eingezogen hat. Wenn sie Foucault dahingehend zitiert, dass das die Macht sich des Lebens bedient, aber eine Form von Verbindung nicht sozusagen ihren Trick darin hat, wenn ich es recht verstanden habe, dass durch diese Verbindung, die wir diskursiv im Text herstellen können, ein Umschlag stattfindet. Also das, sage ich mal, individuelle Lebensstile, wie es so heißt, schon deshalb widerständig sein, weil sie irgendwie differente Phänomene produzieren. Also das ist nicht der Fall. Nein, ich glaube, die zweite Hälfte, die mitzudenken ist, bei dieser Frage einer Macht, die sich des Lebens bedient und worauf die Lebenden irgendwie genötigt sind zu reagieren. Und wenn sie es gut packen, dann packen sie es in einer gewissen heiteren Manier oder in einer Art Zähigkeit, die wir gestern auch in Filmen zum Teil sehen konnten und diskutiert haben. Die zweite Hälfte, die wir auch immer im Auge behalten müssen, die wir diskutieren müssen, ist, wie diese, ich sage mal, Maschine der Macht je funktioniert und wie dann Widerständigkeiten im Kleinsten im Leben eines jeden Platz greifen, scheitern, gelingen. Das ist natürlich etwas, worüber doch relativ wenig gesprochen wird und immer sehr eng gesehen wird mit eben jenen Lebensstilen, die ich als kritischen Begriff gar nicht stärken möchte. Aber die Diskussion fehlt ein wenig, oft genug, wie diese Maschine eigentlich funktioniert, wie diese Zugriffe der Macht eigentlich funktionieren. Und auf der Phänomenebene ist es manchmal ja ganz platt, nicht wahr? Also das wissen Sie alle. Können Sie, wenn Sie am Samstag nach Gorleben fahren, ja auch wieder erleben.
Hört man mich? Ja. Also das ist eine etwas längere Frage. Also, die erste Frage ist, wäre es vielleicht nicht interessant, im Rahmen dieser Diskussion auf den frühen Foucault einzugehen? Also die ersten Werke von Foucault? Dann macht man eine Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Strategien, um aus in den Mechanismen der Macht zu entweichen. Es gibt also in der ersten Konstellation das, was bei Foucault gedacht wird. Es gibt quasi einen Ausgang nach oben, ja, Ausgang nach oben aus den Mechanismen der Macht, zum Beispiel die Gebärde des Todes oder des Nichts, mit dem Ergebnis, dass Hierarchien geglättet werden. Das ist also die Foucault'sche Variante. Dann das zweite Aspekt ist eben, dass es bei Deleuze auch einen Ausgang aus den Mechanismen der Macht gibt, aber sozusagen nach unten. Unten durch sozusagen, durch zum Beispiel Chaotisierung, durch das zum Beispiel der Zufall an Bedeutung gewinnt. Und hier werden die Hierarchien nicht geglättet, hier werden sie einfach nur verwischt, unkenntlich gemacht. Der dritte Aspekt ist, dass es bei Rancière eben eine, sag ich jetzt mal, Wiedereinführung des politischen Zufalls gibt. Und wenn man zum Beispiel an die Auslosung bei der athenischen Demokratie denkt. Also eine dreigliedrige Frage.
Pas très bien saisi la question en fait. Bon, oui, je veux bien.
Je parlais du premier coup, ce serait intéressant peut-être de le revitaliser. Une sortie par le haut des mécanismes de pouvoir à travers l'expérience de la mort, de la transgression et l'absolu, donc l'expérience de l'absolu à travers les expériences de la mort et de la transgression ont un effet d'aplatissement des hiérarchies, puisque face à l'absolu, les hiérarchies relatives. N'ont plus de différence. Donc il y aura une sortie vers le haut de ce point de vue-là par, disons, l'expérience de la mort. Et chez Deleuze, il y a plus une sortie vers le bas qui est par la plus nietzschéenne, la chaotisation permanente de l'ordre et des mécanismes de mise en ordre. Et justement, là, il y a un pont entre Deleuze et Rancière, puisque à travers la question du hasard politique, dans l'exemple de la démocratie athénienne, qui est le tirage au sort comme forme démocratique par excellence.
Darf ich auf Französisch antworten? D'accord. Ben, merci beaucoup. En fait, alors, surtout merci beaucoup. Ich muss Deutsch antworten?
Ja.
Okay. Also herzlichen Dank. Es ist, also ich glaube, es geht wirklich sozusagen in die Richtung, dass ich denke, wenn man sozusagen wenn man den Widerstand bei Foucault wenn man nachverfolgen will, wo man einen Widerstand denken könnte, dass auf jeden Fall. Wird es übersetzt?
Ja. Noch nicht. Ich glaube, es hakt noch einen Moment.
Das ist nicht meins.
Okay, ich mache es einfach auf dich. Ich kann es ja vielleicht auch Französisch dann nochmal machen. Also, jetzt habe ich den Faden verloren. Dass man auf jeden Fall auf den frühen Foucault dass ich sozusagen ein bisschen versucht habe, auf den frühen Foucault in dem Sinne zurückzukommen, was jetzt nicht der ganz frühe Foucault ist, aber dessen, was in den im Leben der infamen Menschen sozusagen vom frühen Foucault weiter existiert. Und dass natürlich, dass sozusagen der Tod oder die Transgressionsproblematik, aber auch ja, der Selbstmord, der in La Volonté de Savoir wieder aufgenommen wird, als sozusagen absolute Grenze der Macht, wo die Macht sozusagen vor die Wand fährt, wenn man so will, dass das eine Dynamik ist, dass, glaube ich, die andere Dynamik oder der andere Ort, wenn man so will, eben die, und ich weiß, also sozusagen, das ist jetzt vielleicht in der Foucault-Rezeption etwas erstaunlich, aber dass eben die Schriften zur Literatur in dem Hinblick, in der Perspektive wieder interessant werden. sozusagen, wie werden Stimmen produziert, wie werden infame Stimmen produziert und das eigentlich die Idee, oder wie wird geschrieben, also sozusagen, wie sind disziplinäre Schreibpraktiken, wie können disziplinäre Schreibpraktiken Einschreibepraktiken zugleich widerständige Praktiken sein? Die widerständige oder politische Praktiken im Sinne von Rancière, im Sinne von einer sozusagen Verschiebung der Zuordnung, eines Aufbrechens, eines Chaotisierens, nämlich genau dem Axiom folgend, dass der radikalen Gleichheit der Intelligenzen, also sozusagen dem Rancièreschen Axiom folgend, das ja im platonischen Zufallsprinzip irgendwie sein schönstes Beispiel oder sein schlagendstes Beispiel findet, wenn man so will. Insofern denke ich, dass es genau die richtige Richtung ist, sozusagen auf den frühen Foucault zurückzugreifen und eben aber gerade sozusagen auf diese auf den Topos der Literatur als Schreibszene, wenn man so will, als politische Schreibszene. Wäre jetzt sozusagen meine Tendenz, also wäre meine Idee, aber es ist auch auf jeden Fall was, wo ich noch nicht sozusagen genau weiß, aber wo wir vielleicht auch nochmal weiter drüber reden können.
Gut, ich greife jetzt die Gelegenheit dieser Pause, um uns selber, sagen wir, eine Viertelstunde Atempause zu verschaffen und auch die Möglichkeit, dass wir mal die Fenster öffnen. Ich würde sagen, wir treffen uns hier in einer Viertelstunde wieder zu dem Vortrag von Peter Koll. Vielen Dank, Maria Mulde.